Johann Georg Wengert. Unter diesem Namen wurde er 1783 in das Taufregister eingetragen. Im Laufe seines kurzen Lebens kamen viele andere Namen hinzu. Der Preuß wurde er zum Beispiel genannt, obwohl er doch nicht aus Preußen stammte. Oder der Steinmetz, obwohl er in Wirklichkeit das Maurerhandwerk erlernt hatte. Die größte Bekanntheit erlangte er als der wilde Sachs. Ein Sachse war er zwar auch nicht, aber das Adjektiv wild scheint gut zu ihm und zu seinen blutigen Taten zu passen. Ihr hört Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Folge 5. Der wilde Sachs.
Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Böses Blut, True Crime trifft Geschichte. Ich und das gesamte Team, das hier hinter dem Podcast steckt, hoffen, dass ihr gut ins Jahr 2026 gekommen seid und dass ihr schöne, entspannte Feiertage erlebt habt. In unserer letzten Folge gab es zwar keine Toten, aber eine sehr bemerkenswerte Beerdigung. Heute wird es anders, da wird wieder Blut fließen, wenn wir uns auf die Spuren eines Mannes begeben, der wilde Sachs genannt wurde. Dabei kommen wir wieder auf einige spannende Fragen zur Justiz und Sozialgeschichte zu sprechen. Bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, die üblichen Hinweise. Ihr findet in den Shownotes, also unter dieser Folge, alle Möglichkeiten, uns zu kontaktieren oder uns in den sozialen Medien zu finden. Bitte, bitte nutzt das großzügig, indem ihr liked, kommentiert, teilt und Böses Blut weiterempfehlt. Wenn ihr möchtet und es euch leisten könnt, dürft ihr uns natürlich auch gern ein paar Münzen zustecken. Auch dazu findet ihr alle nötigen Infos unten. Und dann gibt es natürlich auch wieder ein Infopaper zu dieser Folge, in dem ihr nachlesen könnt, welche Quellen wir bei der Recherche genutzt haben. Heute sind das vor allem historische Druckschriften, die alle in digitalisierter Form online zu finden sind. Ihr könnt bei Interesse also sofort darauf zugreifen, selbst wenn ihr keine alten Handschriften lesen könnt. Nur mit gedruckter Frakturschrift, damit solltet ihr klarkommen. Dann noch die Inhaltswarnung. Wir kommen heute, wie gesagt, nicht ohne Blutvergießen, nicht ohne Mord und Gewalt aus. Ich verzichte wie immer auf explizite Darstellungen, wenn sie nichts zur Sache tun. An einer Stelle müssen wir heute aber ein bisschen genauer hinschauen. Natürlich wie immer ohne jeden Leichenvoyeurismus. Und trotzdem, wenn ihr mit Gewaltdarstellungen Probleme habt, dann ist es heute vielleicht nicht eure Folge von Böses Blut. Verzichtet vielleicht lieber oder hört die Folge zumindest nicht alleine an. Passt dabei bitte immer auf eure individuellen Grenzen auf. Jetzt aber zum Fall. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich bin von Spitznamen in meinem Leben weitgehend verschont geblieben. Ganz anders ging es dem Mann, über den wir heute vor allem sprechen wollen. Der hatte eine ganze Reihe solcher Spitz- oder, wie man vielleicht fachlich korrekter sagen sollte, Vulgo-Namen. Hauptsächlich war er als der wilde Sachs bekannt. Es finden sich aber noch weitere Namen, nämlich der Retter oder auch der Ritter, dann der Steinmetz, der Preuß oder der schwarze Sachs. Und bei Sachs und Preuß denkt man natürlich schnell an eine Herkunftsbezeichnung, also einen Mann, der aus den Königreichen Sachsen oder Preußen stammt. Aber beides trifft nicht zu. Es geht um jemanden aus dem heutigen Württemberg, der sein Unwesen vor allem im Königreich Bayern getrieben hat. Wieso er jetzt Sachs oder Preuß genannt wurde, wissen wir nicht ganz genau. Ziemlich plausibel lässt sich dafür die Bezeichnung als der Steinmetz erklären, denn er war von Beruf her Maurer und das kommt dem ja schon ziemlich nahe. Und natürlich hatte unser Protagonist auch einen richtigen, einen bürgerlichen Namen. Getauft wurde er als Johann Georg Wengert. Später fiel dieses Johann unter den Tisch, sodass er in den Quellen durchgehend als Georg Wengert bezeichnet wurde. Ich würde sagen, dabei belassen wir es auch bei dieser Folge. Also Georg Wengert wird er hier genannt. Und ich kann euch sogar grob sagen, wie Georg, der wilde Sachs Wengert, aussah. Denn es gibt einen Steckbrief aus dem Jahre 1818, den wir uns jetzt mal anhören.
Nachbeschriebener Georg Wengert, welcher bisher unter dem Namen Steinmetz herumvagiert und häufig seinen wahren Namen verändert, ist ein Maurer von Profession und evangelischer Religion. Er machte sich mehrerer ausgezeichneter Diebstähle höchst verdächtig und man konnte desselben bisher noch nicht habhaft werden. Georg Wengert ist 36 bis 37 Jahre alt, 5 Schuh und 7 bis 8 Zoll groß, von wohlbesetzter Statur, hat ein mehr rundes als längliches, ziemlich rot gefärbtes Angesicht, schwarze, kurz abgeschnittene Haare, solche Augenbrauen und einen schwarzen, starken Backenbart, eine breite Stirne, braune Augen, spitzige Nase, einen vollkommenen Mund und ein rundes Kinn. Seine Kleidung bestand in Stiefeln, einer schwarzen Überhose, schwarzem Leibstückel, dunkel gefärbtem Manchesternem Janker, dann in einem rot und weiß getupften Halstuche, einem runden Filzhute und in einem schwarzgrauen Mantel mit großem und mit einer Reihe weißer Knöpfe besetztem Kragen.
Ja, soweit mal der Auszug aus dieser Quelle. Vermutlich haben sich viele von euch gerade gefragt, wie groß der gute Mann denn jetzt wirklich war. Deswegen habe ich das für euch nochmal nachgesehen und umgerechnet. Wir kommen da so auf 1,65 Meter bis 1,68 Meter, also ein Riese war Herr Wengert nicht. Im Steckbrief war jetzt gerade auch von mehreren Diebstählen die Rede. Die werden uns heute nicht so beschäftigen. Wir werden uns eher mit zwei anderen, nämlich den beiden schwersten Verbrechen beschäftigen, die Wengert vorgeworfen wurden. Und nebenbei versuche ich euch seinen Lebenslauf grob nachzuzeichnen, soweit es eben möglich ist. Wir machen das heute nicht so ganz chronologisch. Wir springen als erstes mal an den ersten der beiden Tatorte. Der Ort der Handlung ist Pettenbrunn und es ist ehrlich gesagt keine Schande, wenn man von diesem Ort noch nie was gehört hat. Der Weiler gehört heute zur Stadt Freising in Oberbayern und hatte im Jahr 2022 gerade einmal 26 Einwohner. Zur Zeit unserer Geschichte bestanden dort 4 oder 5 bäuerliche Anwesen und die Einwohnerzahl wird damals schon ähnlich gering gewesen sein. Am Morgen des 29. November 1818 lagen in Pettenbrunn unser Georg Wengert und sein Komplize Georg Treffler auf der Lauer. Die beiden hatten sich den Hof des Bauern Josef Kammerlohr ausgeguckt und einen passenden Zeitpunkt abgewartet. Der 29. November war nämlich ein Sonntag und die gut katholischen Einwohner des Ortes waren zum Gottesdienst gegangen. Eine Kirche gab es im kleinen Pettenbrunn natürlich nicht. Man musste in den Nachbarort und Pfarrort Heindelfing und es ist ein Fußweg von etwa 2 Kilometern. Naja, und das war für Einbrecher natürlich eine günstige Gelegenheit, wenn alle Einwohner in der Kirche waren oder zumindest fast alle. Den beiden Georgs, also Georg Wengert und Georg Treffler, gelang es, ein kleines Türchen aufzubrechen und in den Heuboden des Anwesens einzusteigen. Von dort aus drangen sie in die Wohnräume vor und mussten feststellen, dass sie nicht allein im Haus waren. In der Stube, also quasi dem, was wir heute als Wohnzimmer verstehen, trafen sie auf Katharina Kammerlohr, die 21-jährige Tochter des Hauses. In den Quellen steht nicht genau, wieso Katharina am Sonntag nicht mit in den Gottesdienst gegangen ist. Aber wir müssen daraus nicht schließen, dass sie keine fromme Katholikin war. Es gibt eine naheliegendere Möglichkeit, die sich aus anderen Quellen ergibt. In der Zeit war es in den Dörfern und gerade in abgelegenen Orten durchaus üblich, dass auch am Sonntag immer ein Familienmitglied zu Hause blieb, um nach dem Rechten zu sehen. In unserem Fall war es ja auch ein gutes Stück bis zur Kirche und da bekam man dann einfach nicht mit, was zu Hause gerade passierte. Ja, und dabei ging es jetzt auch nicht unbedingt um die Abwehr von Räubern oder Einbrechern, sondern zum Beispiel auch um das Vieh oder das Feuer im Küchenherd. Manchmal blieben natürlich auch kleine Kinder oder kranke Familienangehörige zu Hause, die beaufsichtigt oder gepflegt werden mussten. Die Zeit des Gottesdienstes war für Kriminelle trotzdem günstig, denn zu anderen Zeiten waren natürlich immer deutlich mehr Menschen auf so einem Hof anwesend, neben der Familie zum Beispiel auch die Knechte und die Mägde. Auch das Risiko, von Nachbarn gesehen zu werden, war unter der Woche viel höher. Und tatsächlich kenne ich aus meinen jahrelangen Recherchen gleich mehrere historische Fälle, in denen es am Sonntagmorgen zu einem solchen Aufeinandertreffen kam. Also Einbrecher auf der einen Seite, ein einzelner Bewohner oder eine einzelne Bewohnerin auf der anderen Seite. Und den Tätern gelang es dann eben häufig, diese betreffende Person zu überwältigen oder sogar zu töten. Es ist übrigens auch gar nicht klar, ob Georg Wengert und Georg Treffler von der Anwesenheit dieser jungen Frau wirklich überrascht waren oder ob das vielleicht sogar mit einkalkuliert war. Vielleicht gehörte es ja zu ihrem Plan, ein Familienmitglied in ihre Gewalt zu bekommen, um Informationen über die Geldverstecke und die Wertsachen im Haus herauszupressen. Wir wissen es einfach nicht. So oder so, Georg Wengert packte die junge Frau und schleppte sie aus dem Haus über den Hof und schließlich zu einer Kellertüre. Sein Komplize folgte ihnen. Im Keller versuchte Wengert dann, die 21-Jährige zu fesseln, aber dann geschah etwas Unerwartetes. Die beiden Räuber hatten nämlich während ihres Überfalls etwas übersehen. Außer der Tochter hielt sich an diesem Sonntag auch noch ein Dienstjunge im Haus oder auf dem Hof auf. Ein Dienstjunge, das ist quasi ein junger Knecht, der zum Gesinde eines Hofes gehört. Der Junge beobachtete den ganzen Überfall und konnte sich dann unbemerkt davonschleichen, um Hilfe zu holen. Er traf den 58 Jahre alten Dorfhirten Josef Hirsch und erzählte ihm, was bei Kammerlohrs los war. Hirsch schnappte sich eine Hacke und lief zum Ort des Geschehens. Dort angekommen, trat er durch die Kellertür und soll nach unten gerufen haben: »Was gibt's da, ihr Spitzbuben?« Dieser Retter in der Not wurde allerdings zu einem tragischen Helden. Schon auf der Treppe kam ihm Georg Wengert entgegen, der sich seinerseits mit einem Stock bewaffnet hatte. Es kam zu einem kurzen Kampf. Der Hirte schlug mit seiner Hacke in Wengerts Richtung, verfehlte ihn aber. Dieser schlug mit dem Stock zu und traf die Hand des Kontrahenten so heftig, dass dieser die Hacke fallen lassen musste. Nun packte Wengert den entwaffneten Hirten, zerrte ihn vollends in den Keller hinein und stieß ihn auf einen Haufen Kartoffeln. Anschließend zog er ein Messer und stach mehrfach auf den wehrlosen Mann ein. Josef Hirsch starb noch im Keller, die Ärzte zählten später 13 oder 14 Stiche in den Brustbereich, die Lunge und das Herz tödlich verletzt hatten. Georg Wengert und Georg Treffler bewiesen nach diesem tödlichen Zwischenfall starke Nerven. Statt nun einfach davonzulaufen, bedrohten sie Katharina Kammerlohr, um das Geldversteck der Familie zu erfahren. Für die junge Frau muss das natürlich eine furchtbare Erfahrung gewesen sein, da sie ja eben noch die Ermordung des Josef Hirsch mit angesehen hatte. Und wir wissen nicht genau, ob sie das Geldversteck ihrer Eltern nicht kannte oder vielleicht auch einfach kein Geld im Haus war. Oder vielleicht hatte sie auch einfach den Mut, die Täter anzulügen. Jedenfalls scheint sie den Räubern keine brauchbaren Informationen gegeben zu haben. Mutmaßlich suchten Wengert und Treffler auch im Wohnhaus nach, ohne etwas zu finden. Und erst als sie bemerkten, dass sich Leute dem Hof näherten, flohen sie ohne jegliche Beute. Nachdem wir uns mit diesem ersten Fall angesehen haben, wie dieser wilde Sachs sein Geld verdiente oder zumindest versuchte, welches zu verdienen, sollten wir uns jetzt einmal genauer ansehen, mit wem wir es hier überhaupt zu tun haben und wie dieser Mann dazu kam, in irgendwelche bayerischen Bauernhöfe einzubrechen. Dazu schauen wir uns seinen Lebenslauf an. Die Quellen dazu sind leider einigermaßen dünn. Ich musste deshalb ziemlich lange in Kirchenbüchern blättern und auch einigermaßen um die Ecke denken, aber am Ende habe ich dann doch ein bisschen etwas über ihn und seine Familie herausgefunden. Und ich denke, diese Hintergründe sind ziemlich wertvoll, um seine spätere kriminelle Karriere einordnen zu können. Und meine Probleme bei der Recherche fingen schon mit dem Geburtsort an, denn Georg Wengert kam in einer winzigen Siedlung namens Vorharzweiler zur Welt. Auf historischen Karten sieht man, dass der Ort damals komplett von Wald umschlossen war. Das Skurrile an der Sache, den Wald gibt es heute noch, Vorharzweiler aber nicht mehr. Als Georg Wengert dort zur Welt kam, bestand der Ort höchstens aus zwei Häusern. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es nur noch eines, in dem ein Forstarbeiter seinen Dienstsitz und seine Wohnung hatte. Und mittlerweile ist dieses zweite Haus auch verschwunden. Also wenn ihr auf Lost Places steht, Vorharzweiler ist komplett lost. Etwas gesitterter ausgedrückt, es handelt sich um eine sogenannte Wüstung, also eine aufgegebene Siedlung. Der Ort lag auf der Gemarkung von Adelmannsfelden im Ostalbkreis, also ziemlich im Osten von Baden-Württemberg. Gut, und da kam Georg Wengert jedenfalls am 28. Januar 1783 auf die Welt. Seine Eltern hießen Johann Stephan und Apollonia Wengert. Der Vater war ein Tagelöhner und wird an einer Stelle auch als Hausgenosse bezeichnet. Das heißt, dass er kein eigenes Wohnhaus besaß, sondern mit der Familie in einem fremden Haus zur Miete wohnte. Also das waren ganz sicher keine wohlhabenden Leute. Die Gegend war in dieser Zeit sowieso ziemlich strukturschwach, dünn besiedelt und eben ziemlich waldreich. Die Qualität der Böden war eher schlecht, dafür spielte die Forstwirtschaft eine große Rolle. Also da gab es zum Beispiel viele Holzfäller, viele Köhler, die Holzkohle produzierten und auch Leute, die in Heimarbeit geschnitzt und gedrechselt haben. Ich habe jetzt auch gar keine ganz klaren Hinweise in den Quellen gefunden, aber ich halte es für sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Familie Wengert auch auf die eine oder andere Weise direkt oder indirekt vom Wald lebte. Interessant ist, dass die Familie eigentlich in einem Nachbarort, nämlich in Wegstetten, beheimatet war. Dort kamen Georgs ältester Bruder und nach ihm noch 6 jüngere Geschwister zur Welt. Warum jetzt gerade Georg in Vorharzweiler geboren wurde, bleibt unklar, aber die Quellen lassen vermuten, dass die Wengerts einen Versuch unternahmen, sich dort anzusiedeln und später dann eben nach Wegstetten zurückgezogen sind. Ohne eigenes Haus waren sie natürlich auch vergleichsweise flexibel, was die Wahl des Wohnortes anging. Von den insgesamt 8 Kindern der Familie starben 3 noch vor ihrer Konfirmation, ein 9. kam tot zur Welt. Nebenbei bemerkt und etwas vorausgegriffen, einer der Brüder zog 1812 mit Napoleons Armee in den Russlandfeldzug und war einer der sehr vielen jungen Männer, die nicht von dort zurückkehrten. Schon vorher, nämlich 1805, verstarb die Mutter Apollonia Wengert. 6 Jahre später heiratete der Vater eine 11 Jahre jüngere Witwe, die noch ein eheliches und ein uneheliches Kind mit in die Familie brachte. Bei diesen letzten Entwicklungen wird Georg Wengert aber wohl nicht mehr zu Hause gelebt haben. Beim Tod der Mutter war er 17, bei der zweiten Hochzeit des Vaters 23 Jahre alt. Da wird er, wenn wir auf übliche Lebensläufe dieser Zeit sehen, wohl schon aus dem Haus gewesen sein. Er erlernte dann das Maurerhandwerk und kam damit offenbar ganz gut rum, wobei wir seine Wege leider im Detail nicht nachvollziehen können. Aber im Jahr 1816, da kriegen wir ihn gut zu greifen, da war er gerade als Bauarbeiter in Prag tätig und hatte einen Unfall. Bei der Arbeit, so gab er es später zumindest selbst an, stürzte er von einem Baugerüst und brach sich den Arm und das wohl so unglücklich, dass er später nicht mehr in seinem Beruf arbeiten konnte. Ja, und Arbeitsunfähigkeit war in dieser Zeit ein echter Härtefall ohne alle Versicherungen, ohne staatliche soziale Netze. Wengert stammte ja zudem auch noch aus einer Familie, die ganz sicher nicht die Mittel besaß, ihn zu unterstützen. Und wir bewegen uns da sowieso in unsicheren und krisenhaften Zeiten, so kurz nach den Napoleonischen Kriegen und mit den politischen Umbrüchen, die sie mit sich gebracht haben. Auch die wirtschaftliche Krise durch das sogenannte Jahr ohne Sommer, also in den Jahren 1816 und 1817, fällt etwa in diese Zeit. Der Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien hatte damals große Mengen Staub und Asche in die Atmosphäre geblasen, durch die weniger Sonnenlicht auf die Erde drang. Die Folge waren Missernten, Hunger, Inflation und Armutserscheinungen in vielen Teilen Europas. Also alles in allem kein guter Zeitpunkt, um sich in Prag den Arm zu brechen. In einer zeitgenössischen Druckschrift über Wengert heißt es dann: Von nun an vagierte er umher, verband sich mit Gaunern und liederlichem Gesindel und in dieser Gesellschaft verfiel er in die vorhin erwähnten Verbrechen. Zunächst fiel Wengert vor allem als Dieb auf. Aus diesem Kontext stammt auch der Steckbrief, den wir vorhin gehört haben. Mit seinem Schicksal war Georg Wengert übrigens nicht allein. Es gab damals ein ganzes Heer von Menschen, die mehr oder minder auf der Landstraße lebten. Das waren unter anderem fahnenflüchtige und invalide Soldaten, verarmte und vertriebene Personen, Sinti, Schausteller, Hausierer oder Wanderhandwerker und dann halt Leute wie Georg Wengert, die irgendwie aus dem Raster gefallen oder im Leben gestrandet waren. Diese Menschen bildeten eine Art Parallelgesellschaft, deren Kultur sich logischerweise von der der sesshaften Bevölkerung unterschied und die von der Obrigkeit misstrauisch beobachtet wurden. Das bedeutet aber natürlich andersrum nicht, dass diese Leute alle kriminell waren. Zu dieser Kultur der Landstraße gehörten auch die eingangs erwähnten Spitznamen, die bei der Identitätsverschleierung gute Dienste leisten konnten. Und es verwundert dann auch sicher nicht, dass es aus dieser Gruppe von Hungerleidern heraus vermehrt zu Fällen von Armutskriminalität kam, allein eben um die grundlegendsten Bedürfnisse zu stillen. Und das ist so der grobe Kontext, in dem wir unseren Georg Wengert einbinden müssen. Also, damit ihr es nicht falsch versteht, ich glaube, es gibt hier jetzt auch keinen Grund für Sozialromantik und maßloses Mitleid, weil wir Wengert ja andererseits durchaus schon als einen sehr brutalen Verbrecher kennengelernt haben und sich diese Brutalität gleich im zweiten Fall noch steigern wird. Aber natürlich geschieht Kriminalität immer in einem sozialen Kontext und die Verbrechen von Georg Wengert sind ohne seine Armut und ohne die Unterversorgung eigentlich nicht denkbar. Das sahen Anfang des 19. Jahrhunderts allerdings nicht alle so. Gerade die Obrigkeit aus Staat und Kirche rückten eher eine persönliche, charakterlich bedingte Schuld des Einzelnen in den Fokus, als die gesellschaftlichen Umstände zu benennen. Und es ist auch klar, dass es auch sehr viele mittellose Menschen gab, die nicht zu Dieben, zu Räubern oder gar zu Mördern wurden. Um die Sicht der Obrigkeit aber mit einzuführen, habe ich noch eine Quellenstelle rausgesucht und es ist jetzt leider der schlimmste Spoiler aller Zeiten, wenn ich euch verrate, aus welcher Quelle ich hier zitiere. Es ist aber andererseits zur Einordnung schon auch wichtig, dass ihr das wisst. Das Zitat stammt nämlich aus der Rede, die ein evangelischer Pfarrer nach der Hinrichtung Wengerts gehalten hat. Hören wir rein.
Von der Zeit an, wo der unglückliche Georg Wengert nicht mehr arbeiten mochte, denn es ist schwer zu glauben, dass er eines Armbruchs wegen nicht mehr arbeiten konnte, da er doch zum Einbrechen, Binden und Morden seiner Mitmenschen starke Arme und Hände brauchte. Von der Zeit an, da er mit Gaunern und anderem liederlichen Gesindel umherzog, fiel er von einem Verbrechen in das andere. Es dünkte ihm so schön, auf Kosten fleißiger Menschen zu leben und vom Rauben und Morden zum Genusse und zur Ruhe und von der Ruhe zu neuen Untaten zu eilen. Ist das nicht der Fall bei 1000 großen und kleinen Verbrechern? Sie scheuen die Arbeit, sie gewöhnen sich an eine untätige Lebensweise. Teils aus Not, teils aus Langeweile müssen sie auf Torheiten und Betrügereien aller Art verfallen. Von leichten Sünden geht es schnell zu schwereren über und bald steht der noch unverdorbene Müßiggänger als vollendeter Verbrecher da. O darum, der du klagst über die Arbeit und Mühe des Lebens, der du so gern in träger Ruhe deine Tage verträumen und ohne eigenes Verdienst fremdes Brot essen möchtest, bedenke, dass Müßiggang aller Laster Anfang sei.
Also hier sehen wir genau das, was ich vorhin gesagt habe. Verbrechen wird auf sehr individuelle, charakterliche Eigenschaften des Einzelnen zurückgeführt. Fairerweise muss man sagen, dass an einer anderen Stelle dieser Rede auch ein Zusammenhang zwischen den kriegerischen Zeiten und dem Aufblühen von Kriminalität hergestellt wird. Aber in großen Teilen wird die Not ausgeklammert und das Verbrecherleben als ein selbstgewählter Weg dargestellt, bei dem die Strafe logischerweise auch selbstgewähltes Leid bedeutet. Und es ist auch ziemlich auffällig, dass der Müßiggang und der Genuss so in den Vordergrund gestellt werden. Das prekäre, ärmliche Leben auf der Landstraße war sicher alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Zugleich gab es auch große Hürden, um aus der Obdachlosigkeit in das normale Leben der Mehrheitsgesellschaft zurückzukehren. Also so viel mal an dieser Stelle zum Kontext der Taten. Jetzt wird es aber wieder konkreter und wir kommen zur zweiten schweren Tat des Georg Wengert, die sich bereits kurz nach der ersten ereignete. Nachdem Georg Wengert und Georg Treffler aus Pettenbrunn geflohen waren, wendeten sie sich nach Osten und erreichten 2 Tage und 40 Kilometer später die Gegend um Taufkirchen an der Vils. Irgendwo unterwegs gesellte sich noch eine dritte Komplizin, nämlich Anna Schickler, zu ihnen. Möglicherweise war sie auch schon in Pettenbrunn dabei, ohne in Aktion zu treten, das wissen wir nicht. Anna Schickler wird in den Quellen als Anhang des Georg Treffler bezeichnet. Sie war also seine Freundin, seine Geliebte oder seine Partnerin. Unterwegs kam das Trio an dem Weiler Haus Lehn vorbei. Es handelt sich dabei wieder um ein sehr kleines, abgelegenes Örtchen mit einer Handvoll Einwohnern. Die drei Verbrecher guckten sich einen bestimmten Hof aus, der ihnen lohnend erschien und ihnen gute Möglichkeiten zum Einbruch bot. Allerdings stellten sie fest, dass die Besitzer dieses Hofes vorsichtige Leute waren, die ihr Hab und Gut mit einem tüchtigen Wachhund schützten. Aber Wengert und Co. wussten sich zu helfen. In der Quelle heißt es, sie hätten Krähenaugen aufgeschnitten, in einem Gebäckstück verborgen und dieses dem Hund zum Fressen vorgeworfen. Und Krähenaugen, ist klar, klingt zunächst mal etwas unappetitlich und vielleicht auch nach Hokuspokus, aber nicht nach einem guten Mittel, um einen Hund loszuwerden. Es geht hier aber nicht um wirkliche Vogelaugen. Als Krähenaugen werden die Samen der gemeinen Brechnuss bezeichnet. Und der Brechnussbaum kommt eigentlich nur in Asien vor, die Samen sind aber schon seit dem späten Mittelalter in Europa bekannt, wo sie als Medizin und zur Herstellung von Gift verwendet werden. Denn sie enthalten jede Menge Strychnin. Wo unser Trio diese Samen auf die Schnelle herbekam, ist unklar. Man kann eigentlich fast nur vermuten, dass das eine unter Kriminellen gängige und bekannte Methode war, um lästige Wachhunde loszuwerden und man deshalb immer ein paar davon bei sich hatte. Jedenfalls funktionierte der Trick einwandfrei. Der Hund starb rasch an der Vergiftung, ohne dass die Besitzer Verdacht schöpften. In den folgenden Tagen wanderten Wengert, Treffler und Anna Schickler durch die Gegend, weil sie, wie schon bei der letzten Tat, den Sonntag abwarten wollten. Am Samstagabend kehrten sie in die Nähe des Weilers Haus Lehn zurück und kampierten im Wald. Am folgenden Sonntagmorgen, das war dann der 6. Dezember 1818, also Nikolaus, begaben sich die meisten Dorfbewohner zur Kirche und das Verbrechertrio schlug zu. Während Anna Schickler Schmiere stand, drangen Georg Wengert und Georg Treffler in die Dachkammer ein. Dort hoben sie dann eine Fußbodendiele an, um sich in den darunterliegenden Raum hinabzulassen. Und in der Wohnstube des Hauses trafen sie schon wieder auf eine Frau. Dieses Mal war es nicht die Bauerntochter, sondern die 59-jährige Bäuerin Theresia Erb, die das Haus zu hüten hatte. Und zu ihrem Unglück war sie wirklich allein zu Hause, kein Dienstjunge, der nach Hilfe suchte, kein Hirte als Retter in der Not. Was sich im Haus der Familie Erb jetzt abspielte, kann man gar nicht so ganz genau sagen. In der späteren gerichtlichen Untersuchung widersprachen sich Wengert und Treffler, indem sie dem jeweils anderen die größeren Tatanteile zuschrieben. Beim ersten Verbrechen gab es ja Katharina Kammerlohr als Zeugin, die den Tathergang einigermaßen neutral schildern konnte. In diesem Fall würde es aber am Ende keine Zeugin geben. Ich habe dafür eine Beschreibung des Tatorts und die groben Ergebnisse der Leichenschau, die ich zusammenfassen kann. Ein paar wirklich grausige Details lasse ich dabei aus, weil sie einfach nichts zur Sache tun. Als der Bauer Sebastian Erb von der Kirche heimkehrte, fand er seine Ehefrau auf dem Boden der Wohnstube. Sie war teilweise mit einer Bettdecke bedeckt, die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Um sie herum fanden sich zahlreiche Blutspuren. Theresia Erb war bewusstlos, zeigte aber noch Lebenszeichen. Sie verstarb allerdings noch ehe der Pfarrer das Haus erreichte, um ihr die letzte Ölung zu spenden. Im Übrigen waren im ganzen Haus verschiedene Truhen, Kästen und Schränke geöffnet, einige davon mit Gewalt, also ein Raubmotiv war erkennbar. Die Leichenschau ergab, dass Theresia Erb durch brutalste Gewalt gegen den Kopf ermordet worden war. Als Tatwerkzeug wurde ein harter, runder Gegenstand angenommen. Der Schädel war dabei richtiggehend zertrümmert worden. Zudem fanden die Ärzte unzählige Blutergüsse auf dem Rücken der Frau, Prellungen und Hautabschürfungen an anderen Körperteilen und eine augenfällige Schnittwunde an einer der Kniebeugen. In der Gesamtschau und wenn man die späteren Aussagen von Wengert und Treffler dazu nimmt, kann man wohl von folgendem Tatablauf ausgehen. Die Männer überwältigten Theresia Erb und fesselten sie. Anschließend folterten sie ihr Opfer mit Stockschlägen auf den Rücken, um sie zur Preisgabe ihres Geldverstecks zu zwingen. Auch die erwähnte Schnittwunde in der Kniebeuge war vermutlich eine Spur dieser Folter. Theresia Erb verriet unter Schmerzen und Todesangst, wo ihr Geld und der Schlüssel zu einer Truhe zu finden waren. Die Täter erbeuteten rund 40 Gulden. Und obwohl sie ihr Ziel erreicht hatten, erschlugen sie anschließend die Bäuerin, bedeckten dann ihr Gesicht mit der Bettdecke und flohen aus dem Haus. Wer aber die eigentlichen Tötungshandlungen vorgenommen hatte, also Wengert oder Treffler, das ist, wie gesagt, ungewiss. Unabhängig davon scheint es schon ziemlich auffällig, wie brutal und kühl durchgeplant diese zweite Tat wirkte. Davor, also in Pettenbrunn, kann man ja noch sagen, dass der Hirte Josef Hirsch mehr oder minder in der Eifer des Kampfes getötet wurde, aber das hier wirkte schon ziemlich eiskalt und war eine ziemliche Eskalation. Wir wissen natürlich auch nicht genau, ob noch weitere schwere Delikte auf das Konto des wilden Sachs gingen, aber wie es aussieht, zog er eigentlich jahrelang als ein kleiner Dieb durch die Gegend, um dann innerhalb von nur 8 Tagen 2 Tötungsdelikte zu begehen. Möglicherweise ist die zweite Tat aber auch stark im Kontext der ersten zu sehen. Einerseits war man in Pettenbrunn ja leer ausgegangen, andererseits waren die beiden Georgs dabei schon zu Mördern geworden. Vielleicht dachte man sich so in etwa, naja, wenn man uns erwischt, gehören wir eh dem Henker, jetzt ist es egal. Oder sie fühlten sich ermutigt, weil man ihnen beim ersten Mal nicht auf die Schliche gekommen war. Und dabei blieb es dann übrigens auch fürs Erste, denn nach den beiden Verbrechen gelang es den Behörden nicht, die Täter zu identifizieren. Rund 2 Monate nach den Morden war Wengert nämlich mal wieder zur Fahndung ausgeschrieben und wurde, wie schon zuvor, nur wegen seiner Diebstähle gesucht, nicht wegen der Morde. Und es ist auch nicht klar, ob die Behörden damals überhaupt begriffen oder auch nur ahnten, dass die Taten in Pettenbrunn und Haus Lehn auf das Konto der gleichen Täter gingen. Wann und unter welchen Umständen Wengert, Treffler und Anna Schickler dann doch noch erwischt wurden, ist leider nicht bekannt. Vermutlich fand die Verhaftung im Jahr 1819 statt. Ganz interessant ist dabei, dass es in diesem Kontext ein paar Hinweise gibt, die einen Zusammenhang zwischen Georg Wengert und einer größeren Räuberbande herstellen, die wohl auch in dieser Zeit ausgehoben wurde. Laut einer Quelle sei er sogar, ich zitiere, einer der Hauptanführer dieser rund 40-köpfigen Gruppe gewesen. Aber man darf da durchaus skeptisch sein. mit solchen Räuberbanden ist es halt immer so eine Sache. Man darf sich das jedenfalls nicht wie bei Robin Hood vorstellen, dass da so eine Art grün bewamste Hippie-Kommune als feste Gemeinschaft im Wald haust. Wenn man in Prozessakten zu Räuberbanden liest, erhält man oft eher den Eindruck, dass es sich dabei um lose Netzwerke handelte, die bei Bedarf zusammenarbeiteten, sich dann aber, also zum Beispiel nach einer geglückten Tat, auch wieder trennten und in kleinen bis kleinsten Gruppen ihrer Wege gingen. Und so eine lose Kleingruppe, die haben wir ja kennengelernt, die können wir nämlich erkennen in dem Gespann Wengert, Treffler und Anna Schickler. Es mag natürlich Ausnahmen geben, in denen sich wirklich verschworene Gemeinschaften bildeten. Ich glaube aber, dass der Eindruck einer Bande oft vor allem durch den Blickwinkel der Obrigkeit geprägt ist. Wenn man einen kleinen Fisch gefangen hatte und der im Verhör über seine weitläufigen Netzwerke plauderte, konnte leicht das Bild einer großen und geschlossenen Organisation entstehen, während es sich eigentlich eher um kleine Gruppen und Einzelpersonen handelte, die eben nur im Bedarfsfall kooperierten. Also für mich hat sich jedenfalls kein plausibler Hinweis ergeben, dass unser Georg Wengert der Anführer einer großen Bande war. Gut, lasst uns jetzt noch auf das traurige Ende der Geschichte sehen. Georg Wengert und Georg Treffler wurden durch das Landgericht München zum Tode verurteilt, und zwar wegen zweifachen Raubes vierten und somit höchsten Grades. Dieses Delikt ist eine Eigenheit, eine Neuerung des Bayerischen Strafgesetzbuches von 1813. Und damit wir wissen, womit wir es zu tun haben, hören wir jetzt einfach mal direkt in den Artikel 239 rein.
Mit dem Tode sollen gestraft werden: erstens Räuber, von welchen eine Person, um ihr die Entdeckung verborgener Habseligkeiten auszupressen, gepeinigt worden ist. Zweitens, wenn eine Person durch die an ihr verübte Misshandlung in Lebensgefahr versetzt, lebensgefährlich verwundet oder verstümmelt worden ist oder einen unheilbaren bleibenden Nachteil an ihrer Gesundheit erlitten hat.
Also, wir sehen, hier wurde den Tätern die Todesstrafe angedroht, auch wenn die Opfer der Tat überlebten. Und das war jetzt in unserem Fall nicht so, aber grundsätzlich genügte die Peinigung des Opfers, um Habseligkeiten herauszupressen, und die erhebliche Schädigung des Opfers. Ich denke, man kann erahnen, dass diese Fälle zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht ganz selten waren, wenn es für einen eigenen Gesetzesartikel gereicht hat. Die Frage aller Fragen ist aber doch, warum man diesen Artikel überhaupt herangezogen hat, also in unserem Fall, und nicht das naheliegendere Delikt, nämlich einfach Mord. Und ich habe keine gerichtlichen Unterlagen oder Gutachten zu dem Fall eingesehen, deswegen kann ich da auch nur Vermutungen anstellen. Für mich sieht es aber am ehesten nach einem juristischen Kniff aus, um den Fall schnell und sicher aburteilen zu können. Bei der ersten Tat, also bei der Tötung von Josef Hirsch in Pettenbrunn, ist ja unstrittig, dass Georg Wengert der Täter war. Nach damaliger Rechtslage lag dort aber wohl ein Totschlag vor, der mit einer Zuchthausstrafe zu ahnden gewesen wäre. In Haus Lehn, da war es natürlich anders. Die Tötung der Theresia Erb war im juristischen Sinne ziemlich sicher ein Mord, aber in diesem Fall konnte der eigentliche Täter nicht sicher ermittelt werden, denn Wengert sagte, Treffler war's, und Treffler sagte, Wengert war's. Dieser Raub vierten Grades lag dagegen ziemlich klar auf der Hand und führte zum gleichen Ergebnis wie der Mord, nämlich zur Todesstrafe. König Maximilian von Bayern machte bei Georg Wengert keinen Gebrauch von seinem Begnadigungsrecht, anders bei Georg Treffler, dessen Strafe zur sogenannten Kettenstrafe abgemildert wurde. Und da haben wir noch so eine bayerische Neuerung und Eigenheit. Die Kettenstrafe war im Wesentlichen eine geschärfte Zuchthausstrafe, die mit schwerster Zwangsarbeit einherging. Ihren Namen hatte sie, weil die Gefangenen mit einer Kette an eine schwere eiserne Kugel gefesselt wurden Und ihr kennt es vielleicht aus den Lucky Luke Heftchen mit den Daltons. Also so eine Kugel hatte man, wenn man die Kettenstrafe verbüßen musste. Dazu kam, dass bei der Kettenstrafe das bürgerliche Leben des oder der Verurteilten quasi beendet wurde. Das Vermögen von Kettensträflingen fiel an ihre Erben. Der Erwerb von Besitz war ihnen nicht möglich. Sie konnten vor Gericht nicht mehr als Kläger, Beklagter oder Zeuge auftreten und sie konnten auch nicht heiraten. Bereits geschlossene Ehen wurden wieder gelöst. Die Kettenstrafe konnte logischerweise nur lebenslänglich verhängt werden. Alles in allem war das also der Tod des bürgerlichen Individuums, während der Mensch am Leben erhalten wurde. Im Ursprung lag dem natürlich ein durchaus humaner Gedanke zugrunde. Man wollte dadurch nämlich Kriminelle dauerhaft aus der Gesellschaft entfernen, ohne sie töten zu müssen. Neben Georg Treffler wurde übrigens auch seine Geliebte Anna Schickler zur Kettenstrafe verurteilt. Fehlt uns also nur noch das Ende des Wilden Sachs, das heißt die Vollstreckung der Todesstrafe an Georg Wengert. Über seine letzten Tage ist nachzulesen, dass er sich gelassen in das Unabwendbare fügte. Als ihm das Todesurteil eröffnet wurde, habe er ruhig nach seiner Schnupftabaksdose gegriffen und sich eine Prise gegönnt. Die daraufhin verlesene Urteilsbestätigung durch das Oberappellationsgericht, also quasi die höhere Instanz, quittierte er mit einer zweiten Prise. Geistliche Begleitung lehnte Wengert wohl zunächst ab. Die Quellen widersprechen sich in der Frage, ob er später vielleicht doch noch ein Gespräch mit einem Pfarrer annahm. Etwas Verwirrung entstand schließlich wegen des Hinrichtungstermins. In Bayern wurden Todeskandidaten entweder 24 Stunden nach der Eröffnung des Urteils oder, wenn sie es wünschten, nach einer Gnadenfrist von weiteren 48 Stunden hingerichtet. Die allermeisten Delinquenten entschieden sich für diese Gnadenfrist. Anders war es wohl bei Wengert, der zunächst die kürzere Frist wählte, damit, wie er sagte, die Sache bald vorüber sei. Später schwenkte er dann aber um und nahm die Gnadenfrist doch noch an, sodass seine Hinrichtung auf einen Samstag fiel. Dazu soll er gesagt haben: Meinetwegen, wir können den Samstag nehmen, so gibt es dann mehr Zuseher. Georg Wengert, genannt der Wilde Sachs, wurde am Samstag, den 27. Januar 1821, außerhalb Münchens öffentlich enthauptet. Eine kurze Zeitungsnotiz, die in mehreren Blättern erschien, vermerkte Folgendes:
Dieser Verbrecher hatte die Verworfenheit seines Charakters auch auf dem Blutgerüste nicht verleugnet. Bis zur tiefsten Stufe herabgesunken war sein verwildertes Herz, keiner Reue, keiner christlichen Gesinnung mehr fähig. Und er starb in der ruchlosen Verstocktheit eines Bösewichts, der allen Beistand der Religion mit Verachtung von sich gewiesen hatte.
Ja, und mit diesem verwilderten Herzen des Wilden Sachs endet die heutige Folge von Böses Blut, True Crime trifft Geschichte. Ich hoffe, ihr hattet ein interessantes und aufschlussreiches Hörerlebnis und ich hoffe natürlich auch, dass ihr in 3 Wochen wieder mit dabei seid. Da begeben wir uns dann nach Koblenz und auf die Spuren eines mörderischen Liebespaares. Mir bleibt noch das weltdickste Dankeschön an Katha Merz und Jan Schellenberger, die diesen Podcast mit ermöglichen und hinter den Kulissen wirbeln. Und dann natürlich noch an die Stimme, die uns heute die Quellen vorgelesen hat. Das war Claudio Gutek. Und auch da gilt natürlich unser ganz großer Dank dafür. Ich wünsche euch das Allerbeste. Wir hören uns wieder. Bis bald. Euer Jan Wichert.
Böses Blut ist eine Produktion der Jan Wichert und Jan Schellenberger Media GbR. Ganz zum Schluss noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mit dafür sorgen wollt, dass es weiterhin alle 3 Wochen eine neue Folge von Böses Blut gibt, könnt ihr das Projekt ganz einfach unterstützen. Bei Patreon gibt es 3 verschiedene Abo-Modelle für jeden Geschmack und Geldbeutel. Schon zum Preis von 1 Tasse Kaffee bekommt ihr unsere Bonusfolgen mit Quellenlesungen, Interviews und Hintergründen. Ab der 2. Tasse hört ihr alle 9 Folgen 3 Tage früher und Werbeanzeigen verschwinden wie von Geisterhand. Natürlich auch die, die ihr gerade hört. Klickt also gerne auf den Link in den Shownotes und seht euch die Abo-Option auf Patreon an. Ende der Werbung.